Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
So, ich bin heute zu Gast unweit des Hamburger Hauptbahnhofs, nämlich bei
Sepp.
Bei Cool Tattoo. Das ist so ein sensationeller Name. Und Sepp Winter. Sepp, wir kennen uns seit 5 Jahren ungefähr. Ich war Shopguy bei Seemann Tätowierung in Köln. Da hast du bei uns geguest-spotted.
So Pi mal Daumen 5 Jahre, ich denke ja.
Und haben uns die letzten 3 Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren, weil Leben passiert und so. Als mir zugetragen wurde, dass dein neuer aktueller Laden Cool Tattoo heißen wird, dachte ich so, was für ein Panne Name. Aber für Sepp durchaus zutreffend.
Durchaus passend, ja.
Warum Cool Tattoo? Cool mit K natürlich,
selbstredend. Cool mit K, weil es schon diverse Läden Cool mit C gab. Es gibt tatsächlich auch einen Laden Cool mit K, der von einem ganz geilen alten Engländer irgendwo auf Zypern betrieben wird.
Muss man okay, gucken. Also jetzt nicht in Deutschland.
Nee, auf, so viele auf Zypern. Läden, sondern, ja. Aber der macht ganz, ich habe mit dem auch mal so kurzfristig Kontakt gehabt. Der hat so Seite und Facebook-Präsenz.
Mit dem coolen Zyprioten.
Mit dem coolen Zyprioten. Und er sieht halt aus wie ein Engländer, der in den 80ern angefangen hat zu tätowieren. Und sein Style ist auch so, aber er macht das gut. Das ist auf jeden Fall ein guter, solider Handwerker gewesen. Und hat sich dann aber schnell verloren. Also war nicht so, dass wir dann irgendeine Brieffreundschaft gestartet haben. Ich wollte einen Namen, der eingängig ist, den man sich merken kann. Und ich muss sagen, dass so die Strömungen in Tattoo-Namen relativ inflationär sind. Mm, dass so einerseits so dieses Ding, dass sie alle irgendwie so ein catchy deutsches Ding haben wollen. Und andererseits hast du natürlich irgendwie die
Angst. Also es ist relativ schwierig, das zu umschiffen, weil du ruckzuck in der Klischee-Patsche stehst.
Und ich dachte halt auch einfach, du sagst es ja schon, wenn du mich kennst oder wer mich kennt.
Ich meine, du hast natürlich auch so einen leichten, also das Bein so ein Stück weit auch im Hip-Hop so. Du
das auch noch, ne? Ja, und das auch noch. Das so, kam auch noch dazu. Und aber auch das, also noch mehr als im Hip-Hop habe ich das Bein im Flachwitz und im Quatsch. Und deswegen ist es mir einfach, ich kann es dir nicht sagen, warum es jetzt irgendwie
Sebos Nadelstübchen.
Genau, Fine Line bei Sebo.
Ja.
Auch Motorradtanke, ja. Airbrush. Nee, ich fand den Namen einfach nett und passend. Und es war catchy und es gab es noch nicht. Und es war nicht der nächste, ohne dass ich jetzt Chris und allen anderen zu nahe dreht, Black Dingenskirchenladen. Weil
Black Hole waren tatsächlich die Ersten hier, glaube ich.
Ja. Also Black plus Substantiv ist irgendwie so, gefühlt 20 Tattoo-Läden auf der Welt heißen Black plus Substantiv.
Ja.
Das wäre noch ein Name gewesen, aber
ich war relativ überrascht. Ihr seid super nah am Hamburger Hauptbahnhof. Wie viele Druffis standen hier schon vor der Tür?
Es hält sich in Grenzen tatsächlich. Ja. Wir sind auf der guten Seite der Brücke.
Natürlich.
Also wir sind auf der Seite, wo tendenziell eher so der geneigte Business-Honk in der Tür steht.
Und ihr habt 7 oder 8 Securities, ne?
Genau, genau. Also für die erste Schicht haben wir auf jeden Fall nochmal 2 stehen. Ja, ja. Und zweite Schicht tätowieren wir dann durch so eine Schleuse durch, wie in der Tanke, weißt du?
Ja. Nein. Und Brecher und Stahlknecht sind auch noch da.
Brecher und Stahlknecht sind auch noch da. Nee, Lage war ein Zufall tatsächlich. Mhm. Also Lage war, auch das, ich wollte nicht zwangsläufig in die Schanze, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, in der Schanze gibt es schon 20 Tattoo-Läden.
Ja.
Gestern hat mir ein Kollege gesagt, es gäbe jetzt wohl 36 Tattoo-Läden in dem Bereich, den man allgemein als Sternschanze so per Postleitzahl definieren würde.
What the fuck?
Ja.
So ist das in Berlin.
So ist das in Berlin, genau. Ja. Plus mal 30 Leute in der WG peikern oder in Private Art Spaces tätowieren. Aber ja, das ist nicht, die Immobilie gefunden, die Immobilie war cool, die war bezahlbar.
Endlich ist das Wort gefallen. Ja. Du hast es gerade so geil umschifft und nicht cool gesagt.
Genau. Die Immobilie war cool, ja, war bezahlbar. Ich habe sie gekriegt. Das ist auch noch ein Faktor, der dazu kommt. Und
ist es immer noch schwierig, selbst im Jahr 2018 oder 2017, wenn ihr aufgemacht habt, als Tätowierer ein Ladenlokal anzumieten? Weil ich meine, vor 10, 20 Jahren war natürlich ein riesen fucking Problem.
Ja, war das natürlich das Ding. Also was... Es ist eine große Wohnungsbaugesellschaft, so, ich glaube, die größte und auch die bekannteste in Hamburg.
Ja.
Dadurch ging's. Okay. Also du hattest da nicht irgendwie so einen Opa sitzen, der irgendwie da seine großen Probleme hatte. Die waren eher so, also ich habe in meinem Vertrag stehen, dass ich keine Spielautomaten aufstellen darf.
Dass aber ich wie verdienst Gastronomie, du dann überhaupt Geld?
Gastronomiebetrieb. Ja, für die Spiele habe ich noch einen zweiten Laden angemietet. Nee, ja, ne? Das ist gut so. Also der Laden ist, du siehst es ja, der ist klein, aber der hat
sehr
das.
Sehr klein, wir sitzen hier nämlich gerade nur fürs Protokoll im Keller.
Im Keller.
Weil oben ist Halligalli.
Oben ist Halligalli.
Wenn es mal rauscht, Klospülung etc.
Klospülung,
pp.
Maschinen im Hintergrund.
GSG 9 sowas. Ne?
GSG 9.
Du kommst ursprünglich aus Mannheim, hast, bevor du Cool Tattoo eröffnet hast, bei Christian Hensen, glaube ich, gearbeitet in Hamburg.
Genau, ich bin nach Hamburg gekommen 2014.
Der Liebe wegen?
Der was war damaligen der Liebe wegen, ja. Ja. Die damalige Liebe hat es dann relativ schnell erledigt. Und dann war ich auch an einem Punkt, wo ich dachte, Alter, scheiß doch auf Hamburg, was willst du denn hier?
Mhm. Aber du fandst wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt alles scheiße. Weil
damals fand ich dann natürlich tendenziell alles scheiße. Aber natürlich hast du so, mein Bruder wohnt in Mannheim, meine Eltern wohnen ein bisschen außerhalb von Mannheim.
Das heißt, du musst auf jeden Fall von Mannheim wegbleiben.
Ich hab Stadtverbot. Und dann hatte ich aber einen ganz guten Sommer in Hamburg, eine ganz gute Zeit. Und dann hat sich das auch langsam so gelevelt. Also
deine jetzige Frau
kennengelernt? Die habe ich so ein knappes Jahr danach kennengelernt. Ja. Aber am Anfang war es tatsächlich mehr so die Situation, was soll ich hier? Hier habe ich keinen Kundenstamm, auf den ich bauen kann.
Kein Fundament.
Es gibt 10 Leute, die das machen, was ich mache.
Ja.
Alle besser. Und dann war so die Frage, was soll ich hier in der Stadt, wo die Lebenshaltungskosten auch so sackhoch sind.
Ja,
das kommt dann nochmal. Also jeder, der mal nach Hamburg gezogen ist, wie in jeder deutschen Großstadt, weiß ja auch, was es hier kostet zu leben.
Mhm.
Und schlussendlich war dann aber, hat's mir gut gefallen hier in Hamburg und dann bin ich auch hier geblieben.
Ja, okay.
Und
wann hast du dich dann tatsächlich entschlossen, also du hättest ja auch noch mal in einem anderen Laden anfangen können oder was auch immer. Aber
ich war noch mal in einem anderen Laden. Nachdem ich bei Chrissy Hensen, bei Immer und Ewig war ich nochmal 2 Jahre bei The Black Mass in Ottensen.
Stimmt, ja.
Da war ich auch nochmal 2 Jahre. Hatte alles seine Gründe, warum ich von wo nach wo gegangen bin. Bei Chrissy und so, also alles gab kein böses Blut oder so, aber natürlich versucht man sich dann auch in eine gewisse Richtung zu entwickeln, wo man sich selber irgendwie hin pushen haben will.
Der
Satz war Quatsch. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, irgendwann kam dann halt auch so der Gedanke, ich werde jetzt halt auch bald 37. Ne? Ich bin halt auch nicht mehr Mitte 20, wo ich sage, ich mache das jetzt mal, lass das mal so laufen, sondern ich bin schön südwestdeutsch, Häuslebauer-like aufgezogen worden. Mhm. Und irgendwann,
ist in dir drin, ne?
Ja, irgendwann eine Existenz am Start zu haben, die halt auch so ein wirtschaftliches Fundament bietet. Das war mir tatsächlich dann bewusst oder unbewusst auch wichtig. Und da ist der eigene Laden natürlich eine ganz gute Sache. Ist natürlich auch ein unternehmerisches Risiko, dass du eingehst und du legst dich auch ein bisschen aus dem Fenster, damit heute einen Laden aufzumachen. Aber
ich will dir nicht zu nahe treten, aber als ich Shopguy beim Seemann war und du zu Gast warst, man hat relativ schnell gesehen, dass du da bist.
Ja, Alter.
Du warst schon ein kleiner Chaot so.
Ich war ein kompletter Chaot.
Und da hat es mich dann tatsächlich so gewundert, weil ich hatte den Thierry Urbani, der auch mal bei Cool Tattoo gearbeitet hatte, der auch bei Seemann jetzt wieder ist. Wir sind im Herbst 2019, nur so als Einordnung. Als ich ihn fragte, so, okay, wie ist das denn mal, Sepp? Weil ein bisschen chaotisch habe ich den schon in Erinnerung. Und er meinte so, alles super, cool, organisiert und so. Und da war ich positiv überrascht.
Das.
Hast du irgendeinen Schalter umgelegt oder guckt man dann automatisch ganz anders drauf, wenn ja, es dein eigenes Wohnzimmer ist?
Ich glaube, ein bisschen hat meine Frau den Schalter umgelegt. Ah. Also meine dann Freundin und seit etwas mehr als einem Jahr innig geliebte Ehefrau ist ein sehr organisierter Mensch, ist ein sehr planender, ein sehr vorausschauender Mensch,
ja.
Und hat mir vielleicht unterbewusst dadurch, dass wir im Privaten dann, oder dass ich im Privaten gezwungen war, mich, nachdem ich mit ihr zusammengezogen bin, auch mich mehr zu organisieren, damit das Zusammenleben im Privaten klappt, hat sich das vielleicht auch so ein bisschen auf meine Arbeitsweise übertragen. Und vielleicht kam halt auch irgendwie dazu, dass ich dann halt auch nicht mehr Ende 20 bin oder Mitte 20 bin, sondern halt auch dann Mitte 30 bin. Mhm. Und dass sich dann alles geändert hat. Witzigerweise bin ich mittlerweile der Typ, der hier rumläuft und dann, wenn Eli mal einen Stencil hier liegen lässt, dann bin ich so der in einem Mama-Modus verfällt und den Stencil aufhebt und sagt, brauchst du den noch, Eli, oder kann der weg? Mhm. Und dann demonstrativ das Ding zusammenknüllt und wegwirft, in der Hoffnung, dass sie irgendwann die Stencils von alleine wegräumt. Was nicht schlimm, Eli räumt schon gut auf, manchmal nur,
ja.
Vergisst sie.
Wenn du so alltäglichen Schissel am Start hast, Orga und all sowas, Termine und also einfach einen Gesamtüberblick, verändert sich die Art, wie man an die eigene Arbeit, also sprich die Tätowierarbeit, herangeht, weil man irgendwie punktueller, zeitgenauer arbeiten muss, weil man genau weiß, man hat eigentlich 3 Jobs auf einmal?
Ja, du hast 10 Jobs auf einmal.
Ja.
Du hast 10 Jobs auf einmal, weil du natürlich du musst so viele Dinger bespielen. Du musst von deinem wirtschaftlichen Standpunkt her die Dinge bespielen. Du musst die Dinge bespielen vom handwerklichen Standpunkt, vom künstlerischen Standpunkt. Du musst dich um Marketing kümmern. Weiß ja jeder, dass der
AK Instagram.
Ja, sich heute
Ihr macht viel. Ansonsten bist du nicht
in der halben anwesend. Ja, genau. Tätowieren spielt sich zur Hälfte in fucking Instagram ab. Mm.
Das heißt, es ist so für dich notwendiges Übel.
Ich würde es nicht als notwendiges Übel bezeichnen. Es ist eigentlich ein gratis Tool für mich, Werbung zu machen und mich durchzusetzen in einer schier unüberblickbaren Menge an echt guten Tätowierern. Ja. Jeder kennt das, er macht Instagram auf und scrollt durch und kriegt irgendwie auf einmal 5 neue Leute angezeigt, Wahnsinn, von denen er noch nie was gehört hat und die Bomben-Tattoos machen. Mhm. Und das ist auch immer das, was ich so für mich überlegt habe, wenn ich drüber nachdenke. So die Oldtimer, die sagen, wir konnten damals nicht einfach im Internet alles bestellen und wir hatten niemanden, der uns an die Hand nimmt und sagt so, das, das und das und dann kannst du ein gutes Tattoo machen. Versus uns, ich habe meine ersten Maschinen bei Workhorse in Staaten bestellt und das erste Top-Adresse paar Maschinen, so, was ich Wahnsinn, hatte, waren super Maschinen. Also ich hatte nie Struggle damit, am Anfang gute Tattoos zu machen mit den Maschinen. So. Mhm. Also ich habe da nicht angefangen mit einem verstellten Mickey Sharps Liner von vor 15 Jahren, obwohl die auch geile Maschinen, also die MSL auch immer eine geile Maschine war.
Aber ihr habt natürlich viel, viel mehr Konkurrenz.
Ja, das ist es, Konkurrenz. Ja. Und von uns wird, auch wenn wir es leichter haben, in sehr vielen Dingen, in sehr, sehr vielen Dingen haben wir es leichter, wird von uns an anderer Stelle mehr erwartet.
Ja.
Zum Beispiel damit, wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe, die seit Anfang der 90er tätowieren und die mir dann sagen so, ey, ich habe 4 Jahre lang tätowiert und habe dann erst angefangen, irgendwas zu zeichnen, weil vorher gab es halt Straight Flash. Vorher hatten wir halt Jerry Greek, Tattoo Brand, you name it, irgendwie da in den Ordnern und dann wurde es halt mal gespiegelt und die Rose konnte auch blau statt rot sein, aber du musstest dich nicht hinsetzen und vor allem musstest du dich nicht durchsetzen. Also das ist jetzt nur so meine Erfahrung, ne? Das mag auch auf jeden Fall auch andere Fälle geben, aber du musstest dich nicht so hart durchsetzen, weil es gab halt nur 2 Tätowierer in der Stadt, dich und den anderen.
Und ich habe es nochmal mit einer Variation auch gehört, Leute, die in den 90ern angefangen haben zu tätowieren oder anfangen wollten, dass sie auch 2-3 Jahre nicht tätowiert haben, weil die ganze Zeit für den Chef, so einen alten Biker otzen oder so, die ganze Zeit die Dinger zeichnen mussten.
Ja, klar. Oder
weil
das,
der selbst nicht zeichnen konnte.
Ja,
ne?
Das sind so die Sachen. Also das ist ein dynamisches Handwerk, eine dynamische Industrie, ist eine dynamische Geschichte und es verändert sich natürlich. Und es verändert sich natürlich auch nicht, bevor wir jetzt anfangen. Ich tätowiere nicht mal 10 Jahre, also ich bin nächstes Jahr 10 Jahre dabei, deswegen maße ich mir gar nicht an, allzu sehr da irgendwie zu prognostizieren und zu sagen, so war's und so wird's sein, aber es verändern sich natürlich auch Sachen, die ich kacke finde oder die ich nicht nachvollziehen kann.
Zum Beispiel?
Menschen generell, ja, ja. Die Weltpolitik, die geopolitische Lage ist so schlimm wie seit was weiß ich nicht.
Wusstest du eigentlich, dass der 12. Turm bei 9/11
der 12. Turm, ja, also da wollte ich
beide
noch
drauf hinaus. Hütchen.
Ich habe da was Geiles auf YouTube gesehen, nämlich Flugzeugbenzin. Kerosin kann keine Stahlträger schmelzen. Das ist physikalisch unmöglich. Ich schicke dir nachher mal den Link. Das wird dir die Augen
öffnen. Jetzt sind wir. Ich bin sehr froh, dass du das noch mit einem Winterlachen aufgelöst hast.
Nee, es gibt Sachen, die gefallen mir nicht. Das ist sind aber eigentlich so minor Details in der ganzen Entwicklung. Und es gibt zum Beispiel so eine Strömung, die Tätowieren aus der Motivwelt so ein bisschen rausnimmt und wieder zu einem reinen Körperschmuck macht.
Ja.
Was aber gar nicht so schlimm ist an und für sich, weil das war ja auch
Borneo, Tribals gab es auch schon.
Das ist die eine Sache, aber ich will auch nicht in Abrede stellen, dass nicht jeder Seefahrer sich mit der Geschichte vom Crawling Panther auseinandergesetzt hat, bevor er sich den hat tätowieren lassen. Aber es gibt so eine Strömung.
Der ja aus einem Kinderbuch stammt.
Genau. Chris Detmar hat das ganz cool mal irgendwann gesagt, da war ich bei ihm im Laden und habe einen Print erworben, das weiß ich noch, das habe ich mir gemerkt. Das war ein sehr cleverer Ausspruch, wo Chris meinte, diese Art Tätowieren ist näher an Piercen als an Tätowieren. Es ist mehr so eine Art reingehen, was Dekoratives aussuchen, das Dekorative erwerben, das Dekorative bekommen und wieder gehen. So. Und das ist in seiner Wertigkeit nicht weniger wert als das, was wir hier machen oder was andere Läden machen. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich mich irgendwie hinsetze und habe links irgendwie Tattooing the Invisible Man liegen und rechts irgendein Kuniyoshi-Buch oder ohne jetzt hier ins Name-Droppen zu verfallen und wälze die irgendwie und guck, welches ist der geilste Tiger und welches ist die geilste Prankenstellung beim Tiger und sketch das dann auf und zeig das meinem Kunden und sag ihm so, ey Alter, guck mal, wie ich die Pranke von dem Tiger hier so eingedreht hab. Das ist richtig schön so.
Bei dir arbeiten, du arbeitest fast nur mit Mädels zusammen? Oder habe ich gerade, also als ich gerade reinkam?
Fest sind tatsächlich zwei Mädels bei mir.
Ja, okay.
Zwei Frauen.
Und die tätowieren, glaube ich, will da niemanden was in den Mund legen oder so. Die tätowieren wahrscheinlich noch nicht 10 Jahre.
Nee.
Die schienen mir noch relativ jung. Wie komme ich da jetzt hin? Legst du da Wert drauf, dass du denen so eine gewisse Art der Tätowiertradition oder was du diesbezüglich für wichtig und nützlich hältst, dass du denen das an die Hand gibst oder sind die da von sich aus schon so interessiert? Wo kommt das Motiv her? Was ist das für eine Vorlage? Ja. Ich meine, wenn du nur im Tattoo Instagram irgendwie damit quasi groß wirst, du hinterfragst das ja gar nicht so. Du denkst, es ist ja alles da. Aber das kommt ja auch irgendwo her. Ja,
das sind das die Leute, die fragen, wer ist denn Philipp Löh? Macht der auch Tattoos? Ne? So, das ist dieses Absurde. Nein, aber Eli und Sina sind beide sehr tief drin im Thema.
Cool.
Das fand ich auch geil. Jetzt nicht nur zwangsläufig, um jetzt da rauszufinden, ob das ein Gus Wagner Flash ist oder nicht, sondern auch so einfach dieses Interesse an Tätowieren, was halt über dieses, ich betreibe es wie einen 9-to-5-Job, hinausgeht, genau. Was ich natürlich ganz geil finde, weil es mir...
Weil ihr arbeitet bis 18 Uhr.
Ne? Wir arbeiten bis 18 Uhr, würde ich sagen. Donnerstags bis 19 Uhr, samstags bis 16 Uhr, montags nach Vereinbarung.
Charakter, weiter geht's.
Sina kam tatsächlich zu mir und hat mich so ein bisschen getrickt. Die hat quasi eine Tattoo-Besprechung angesetzt und kam dann mit einer Mappe hier rein und sagte, ich will tätowieren lernen. Und ich komme von der Illustrationsschiene, die hat ein fertiges Illustrationsstudium an der Hamburger Hochschule hier gemacht.
Und du so, scheiße, die kann was.
Ja, und ich habe mich da nicht leicht mitgetragen mit der ganzen Geschichte, weil ich eigentlich dachte, ich krieg das gar nicht hin, jemanden auszubilden. Also zumindest im Sinne, den so auszubilden, dass ich ihm irgendwas mitgebe, was er nicht sowieso, also Jeder Kretin kann dir zeigen, wie du eine Nadel einspannst. So, das ist es geht dann darum, wenn es.
Ja, YouTube halt, ne?
YouTube halt, genau. Aber wenn es geht halt darum, irgendwie so, wenn dann die Probleme kommen, dann sagen zu können, okay, ich verstehe eine Maschine so weit, dass ich dir zeigen kann, was passiert, wenn wir das machen oder dort was machen. Oder komm, wir schneiden mal ein neues Blech da drauf oder so irgendwas. Ne? Mhm. Aber das ist. Sina kam mit einem extrem hohen Grad an Background-Wissen, für einen Laien in Anführungszeichen absurd hohen Grad. Sina kam mit einer Mappe an, mit Designs, die zum Großteil eigentlich alle Ready-to-Tattoo waren. Cool. Also ich hätte eigentlich fast alles, was sie hier in der Bewerbung mitgebracht hat, einfach tätowieren können. Und das fand ich sehr beeindruckend. Sie hatte auch Connections zu Philipp Lemm, der jetzt auch zu den Black-Holern wechselt, den ich auch für einen sehr, sehr guten Tätowierer halt.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich hinter ihrem Rücken Philipp angerufen und habe Philipp gefragt und meine so,
Background-Check.
Wie sieht es aus? Was ist mit der? Was will die hier? Und dann meinte Philipp so, ey, sei das sie kennt, ist sie halt einfach auf diesem Ding, dass sie tätowieren möchte. Sie hat vorher schon mal so eine Art, das ist immer so ein furchtbarer Ausdruck im Tätowieren, Praktika gemacht. Da war sie einmal bei Saint-Bleu in London und ja, bei AK in Berlin.
Überall
ja, ja, die sind ja so McDonald's und dort work McDonald's und hoffentlich hört das
keiner. Erstmal Feinde machen, sehr gut.
Genau. Sie war einmal bei dort work McDonald's und einmal bei einem anderen
billigen Dienstleister.
Nee, bei AK in Berlin. Das sind beides Läden, zu denen ich jetzt keinen großen Bezug habe, die mir aber durchaus ein Begriff sind. Und sie kam im großen Background-Wissen, sie kam mit einer Shitload an Talent hier an und sie ist innerhalb von Monaten, wenn nicht Wochen, zu einer Tätowiererin geworden, die du echt einfach auch auf Kunden loslassen kannst. Also cool. die kann Walk-ins bedienen, die kann kundenorientiert was zeichnen. Sie ist natürlich jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, du kannst dir alles vor den Latz knallen, aber und ich achte da auch immer noch drauf, was sie macht und was sie nicht macht, logischerweise. Aber es ist auf jeden Fall spektakulär. Das ist auf jeden Fall auch so ein Beleg dafür, was Talent, Ehrgeiz und Bock auf die Sache gepaart mit der aktuellen Situation, was das Handwerkliche angeht, Maschinen, Farben und so weiter, was das ausrichten kann, wie es da abgehen kann. Und Eli kam tatsächlich, Eli hat schon bei einem Hamburger Tattoo-Laden gearbeitet, war da aber nicht ganz so happy mit, was da so das Credo war. Jetzt nicht auf der menschlichen Seite, sondern so in welche Richtung der Laden sich entwickelt hat, weil sie eben auch sich mehr für die eigentliche traditionelle Geschichte interessiert hat, eigentlich auch für das Motiv-Ding interessiert hat und das Ganze. Und dann kamen wir da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich sie mal kontaktiert hatte oder sie mich kontaktiert hatte, aber es war auf jeden Fall so, dass sie dann kam und hat halt, konnte im Endeffekt auch schon tätowieren. Und war da, glaube ich, 2 Jahre dabei zu dem Zeitpunkt.
Hamburg hat ja eine riesige Tätowiertradition, ist einfach eine Tattoo-Stadt.
Ja.
Was ich mich frage, merkt man das im Jahr 2019 überhaupt noch und wenn ja, wie?
Boah, bis auf Ole und Nachlass wahrlich und so weiter und so fort, wo ich sagen würde, dass das, glaube ich, meines bescheidenen Wissens nach weltweit ein fast einzigartiges Ding ist.
Mhm.
Vielleicht mal abgesehen dazu, was jetzt Leute irgendwie über die San Francisco-Geschichten und so gemacht haben.
Mhm.
Oder was zum Beispiel Andreas Köhn dann auch jetzt in Japan und so gemacht hat. Würde ich sagen, merkst du nicht.
Nee,
also
ne?
Du merkst das dahingehend vielleicht genauso, wie es die Hamburger Mentalität gibt, wie Moin Moin, unterkühlt Norddeutsch. Das ist...
Wie kommst du denn mit denen eigentlich klar? Du Lachsack. Monheimer Lachsack.
Monheimer Lachsack. Ich bin sehr konfrontativ
Ich bin gerne allein zu Hause.
Ich bin gerne allein zu Hause.
Ja.
Nee, tatsächlich. Also A, bis auf meine Ehefrau habe ich wenig echte Hamburger, mit denen ich Kontakt habe.
Ja.
Die hat es ja mich gewöhnt.
Manchmal ist eins und eins ja doch zwei, ne? Nee.
Also, aber ich komme mit denen klar. Und es ist keine... Also ich würde nicht sagen, dass Hamburg sich jetzt von Köln oder einer anderen Stadt
von der Tattoo-Kundschaft her oder von den Motiven
Tattoo-Kundschaft unterscheidet. Ja. So, das ist
Internet halt.
Die Hafenarbeiter kommen selten für Hafenarbeiter-Traditionals. Die Hafenarbeiter kommen häufiger für das, was sie im Internet gesehen haben.
Mhm.
Genauso wie die Tattoo-Hipster für das kommen, was sie im Internet gesehen haben. Genauso wie der Stino-Büroarbeiter für das kommt, was er im Internet gesehen hat. Ne?
Wenn du ein Motiv hast, so was zum Beispiel, wie viele Frauenköpfe hast du jetzt so in deinem Leben tätowiert?
Weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt, aber es ist schon... 1200? So zwei die Woche sind auf jeden Fall immer drin. Ja. Zwei, drei die Woche. Ja. Mache ich aber gerne, es ist eins der Sujets, was mir nie langweilig wird.
Worauf ich hinaus will, wenn du ein Motiv schon so oft gemacht hast, kann auch eine Rose sein oder was auch immer, oder ein anderes Motiv, wenn du dem neuen Twist geben willst, einfach weil du das schon oft gemacht hast oder was auch immer, lässt du dich dann von Instagram inspirieren oder buddelst du die hinterletzten alten 80er-Vorlagenbücher aus und guckst da lieber nach, weil kann Instagram überhaupt noch inspirierend sein, weil es einfach so eine Flut ist und dich komplett overwhelmt?
Also es gibt immer wieder den Moment, wo du auf Instagram auch irgendwas siehst, wo du denkst, oh krass, das ist eine abgefahrene Tätowierung und dieses eine Detail in dieser Tätowierung, das ist irgendwie, das fällt mir auf, das springt mir ins Auge. Das hast du immer wieder mal, aber ich arbeite oder ich versuche...
Machst du dann einen Screenshot oder so?
Nee, auch das versuche ich. Also ich screenshot mir manchmal Tattoos, die ich krass finde, einfach so wenn dann irgendwas kommt, wo ich denke, abgefahren.
Next Level.
Ja, ich mag tatsächlich für mich persönlich, also ich selber gucke mir ganz andere Tätowierungen an in meiner Freizeit, in Anführungszeichen.
Als die du selber machst.
Als die ich selber mache. Ja. Also ich bin ein riesiger Fan von Japanischen, bin ein riesiger Fan von fast jeder Strömung aus dem Japanischen, sei es jetzt das was amerikanisch Ed Hardy-like eingefärbt ist, sei es jetzt das Neo-Japanische, was irgendwie aus Korea kommt, oder sei es das Tebori-gemachte, was irgendwie nur mit einem hellen Rot, einem Braun und Sumi auskommt. Das ist so, ich bin sehr viel mehr in der Welt drin, so für mich, als ich jetzt in der Welt der Rosen, der Frauenköpfe und der Dolche drin bin. Ich tätowiere witzigerweise quasi kein Japanisch. Also ich hätte da mega Bock drauf, ich habe auch ein, zwei.
Aber ich wollte gerade sagen, ich meine, platzt da nicht irgendwann der Knoten, wenn du vielleicht in 3-4 Jahren irgendwann denkst, so Alter, ich bin da jetzt echt drin und ich weiß zumindest die Sachen zu umschiffen, die einfach falsch sind. Das hilft ja schon viel bei der japanischen Bildsprache, so weil es echt relativ viele Sachen gibt, die du falsch machen kannst und für Komposition und so weiter, dass du vielleicht irgendwann sagst, so ey, ich probiere das jetzt einfach mal. Oder ist das im Moment auch gar nicht gefragt in der Stadt wie Hamburg? Mir fallen jetzt nicht so viele japanisch tätowierende
Leute in Hamburg an. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so sehr gefragt, dass die Leute durch die Tür kommen und sagen so, ey Alter, mach mir doch mal einen von den 108 Helden auf den Rücken und kannst du mir den Hintergrund so anlegen, wie die ich erzähle jetzt Quatsch, aber wie die in Osaka den Hintergrund anlegen oder
sonst. Aber ist das in der Art überhaupt schon mal passiert, dass jemand ankam, so ich hätte gerne einen Half-Sleeve oder so?
Ja, natürlich, das passiert.
Machst du dann?
Das mache ich auch, ja. Ich habe zwei, drei Arme gemacht die letzten zwei Jahre über, seit ich einen Laden hier habe irgendwie. War aber nie so, dass ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt was ich zu meinem Steckenpferd, zu meinem Aushängeschild mache. Ich fange morgen fange ich ein Bein an. Auch auf jemanden, der eigentlich gar keinen Zugang zu Tätowierungen hat, der es einfach nur geil findet, diese
und Flächen. Japanisches Motiv.
Japanischen oder? Tätowierungen haben will. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das ja nicht so, also ich würde mir nie anmaßen, in der japanischen Kultur und im japanischen Ding so richtig durchzusteigen.
Das würde ich hoffen, weil...
Das kann, ja, also das ist so, da sind andere länger dabei und es gab vor kurzem einen Podcast mit Andreas Köhn, da hat er so ein paar Sachen gesagt, die 100%ig auch so straight sind, wo ich mir denke, ey, genauso müsste man oder genauso sehe ich das im Endeffekt auch, weil ich sage so... Ich bin kein Japaner, ich bin nicht so tief in der Kultur drin, ich kann das vielleicht auch nie so erreichen, nie so deuten, weil ich spreche die Sprache nicht. Ich bin kein Shinto-Buddhist, ich habe von Naturreligionen, von Fabeln, von dem darunterliegenden Humor keine Ahnung. Ich weiß nur, was ich geil finde, was ich nicht geil finde. Das jetzt mal so abseitig, aber klar, ich würde gerne japanische Sachen tätowieren. Ich weiß, ich zeichne auch viel in den Kram, ich painte auch, also ich mal das auch immer wieder mal.
Du hast selbst ein japanisches Backpiece.
Ich habe selbst ein japanisches
Backpiece. Was, glaube ich, noch in den absoluten Kinderschuhen steckt.
Nur nicht ganz.
Habt ihr mal weitergemacht?
Nicht ganz, wir haben zwischendurch mal weitergemacht, okay. Der Tätowierer wohnt ja natürlich mittlerweile leider, der hat ein Jahr lang neben mir
gearbeitet. Florida Rolf, ne?
Florida Rolf ist es, genau, ja. Nein, der Tätowierer ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu tätowieren, der meinen Rücken gemacht hat.
Das war, glaube ich, Lars,
genau. Shin-O-U. Der jetzt auch gerade wieder in Japan ist. Quasi auf Bildungsreise.
Naja.
Der hat meinen Rücken angefangen Und dann habe ich ein Jahr lang bei ihm im Shop gearbeitet, beziehungsweise haben zusammen im selben Shop gearbeitet.
Das war
gearbeitet.
In Mannheim? Nee.
In Heidelberg. In Heidelberg, bei Absolut okay. Tattoo. Mhm.
Ja.
Und wir hätten eigentlich jeden Abend weitermachen können, aber waren, also ich war immer so, oh nee, lass mal dann machen, lass mal dann machen.
Ich habe auch den Rücken in Arbeit vom Shandor aus Essen und es ist keine Butterfahrt, ne?
Nee, es ist Butterfahrt auf the Devil. Es bringt keinen Spaß, gerade wenn es so Richtung Steißbein und Bobbes geht, bringt es keinen Spaß. Und dann ist Lars mit seiner Frau und der Green Card und einem vollen Programm ausgewandert in die USA.
Ja.
Und dann lag da auf einmal der Atlantik zwischen uns und das hat es nicht einfacher gemacht mit dem Weitermachen. Aber wir haben jetzt mal weitergemacht, aber auch, glaube ich, nur 2 Stunden und dann war er wieder. Ja. Der ist zum Glück rapide schnell, der Mann. Also ich glaube, wenn wir es noch 15, 20 Jahre, dann ist das Ding auch fertig.
Dann ist es auch halb fertig,
genau, endlich. Ja.
Was war die letzte Tätowierung, die du live in Natura gesehen hast, die dich komplett umgehauen hat?
Boah.
Ausgeschlossen natürlich eine Arbeit, die du selbst fabriziert hast.
Das passiert sowieso sehr selten.
Boah, hab ich wieder geil geliefert.
Boah, war das wieder abgeliefert, geil. Abgeliefert. Ich höre jetzt, glaube ich, auf, besser wird's nicht. Chris Detmer Backpiece.
Was für ein Motiv? Irgendwas mit Sense und so?
Irgendwas mit Sense. Reaper.
Sense plus
Backpiece, ja. Das ist Chris' Arbeiten auf groß zu sehen, live zu sehen. Wieder so ein Ding auf der kleinen Instagram-Kachel.
Es funktioniert einfach nicht.
Das trägt dem nicht. Also das kann einfach nicht das leisten, was es in echt ist, so diese Instagram-Kachel. Chris Detmer Packpiece ist es auf jeden Fall, was ich zuletzt gesehen habe, wo ich dachte, wow, Alter, das ist alles so, wie es sein soll, wenn die Tätowierung so sein soll, wie Chris die gerne hätte. So. Und das ist auf jeden Fall richtig on point. Man sieht ja auch tatsächlich weit weniger Tattoos live, als man digital sieht. Ne? Das ist auch nochmal sowas. Also ich habe in meinem Leben weit mehr japanische Rücken gesehen auf einer Instagram-Kachel, als ich in Büchern auf Fotos gesehen habe.
Ja.
Und ich habe weit mehr Fotos gesehen, als ich echte japanische Rücken gesehen habe, wo ich mal irgendwie einen Schritt zurückgehen konnte und mal gesehen habe, wie sich der Hintergrund entwickelt hat in 10 Jahren oder sonst irgendwas. Das ist nochmal so eine. Vielleicht ist das vergleichbar mit Musik, dass du natürlich mittlerweile auch weit mehr beim Streamingdienst hörst, als irgendwie Vinyl. auf Vinyl hörst, als du auf Konzerten siehst.
Wir machen jetzt einen harten Cut, roundabout 30 Jahre zurück. Der 7-jährige Sepp Winter sieht, so wie das Drehbuch es vorhersieht, seine allererste Tätowierung seines Lebens. Boah. Kommt das ungefähr hin? Oder war das früher? Hat es irgendeinen knacki Onkel oder so?
Tatsächlich
oder
nicht. Nee.
Ein Assi-Nachbarn, was in Mannheim ja eigentlich jeder hat.
Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin die ersten Jahre meines Lebens habe ich auf dem Dorf verbracht. Da war ich nicht.
Da gab es keine einzige Tätowierung zu sehen?
Genau. Doch, da gab's. Es gab auf jeden Fall so einen Ludentyp. An den erinnere ich mich.
Papa halt.
Mein Papa, genau. Und der war tatsächlich so ein schöner Manta-Manta-Lude mit langen blondierten Haaren, Ankelsärmhose, Pumperhose, SL gefahren. Und der hatte keine einzige Tätowierung, außer eine Tarantel auf dem Handrücken.
Alter.
An den erinnere ich mich noch
10
so.
10 von 10, Alter.
10 von 10. Und ich habe früher, um mein Taschengeld aufzubessern, auf so Weinfesten gearbeitet. Da immer denen die Shoppen ausgetragen. Und da saß der mal bei mir am Tisch.
Hat dir immer die Tarantel entgegengestreckt.
So ungefähr wie die Tarantel entgegengestreckt. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, an das ich mich erinnere. Und dann ganz groß durch, oder das heißt groß, dann vehement durch diese Melange aus Subkultur, die du abgekriegt hast.
Klar.
Also ich komme, es fing irgendwie an mit Metal-Kram, dann kam dazu der Hip-Hop, der unvermeidbar war, wenn du irgendwie in Heidelberg dich bewegt hast. Heidelberg,
G.I.s,
und ja, und auch einfach so die Deutsch-Rap-Geschichte von Heidelberg angefangen Advanced Chemistry, Stieber Twins und so weiter und so fort. Und dann kam das durch diese Subkulturgeschichte. Dann, wie es bei den allermeisten, die ich kenne, ist, dass du halt dann irgendwie mit Leuten rumhängst, die aus dem Graffiti, Musik, Skateboard-Kontext irgendwie im Großen kommen.
Ja.
Und dann siehst du die ersten Tattoos. Und dann siehst du die ersten Bands auf Tour. Und dann siehst du die ersten größeren Tattoos.
Ich habe, bei mir gibt es da auch so einen Cut. Natürlich habe ich gesehen, dass Leute tätowiert sind von Bands, die ich gut finde. Ich habe da aber eigentlich nie so genau hingeguckt, weil das selten so Eyecatcher war. Das waren halt immer irgendwelche Arbeiten. Dann gab es halt irgendwann, von welcher Band war der denn? Der hatte beide Arme von Markus Pacheco. Paul, okay, ja. Paul Bearer, wie heißt der denn? Nee, von Integrity? Nee.
Integrity? Der,
wer hatte denn beide Paul, Markus Pacheco?
Das war, weiß ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht.
Irgendein Hardcore-Sänger. Alter, ich kann mich gerade auffangen, dass ich gerade nicht auf den Namen komme. Und auf jeden Fall, das, da habe ich gesehen, so okay, es gibt auch Tätowierungen, die komplett anders aussehen als schwarz-grau irgendwas. Hattest du ein ähnliches Erweckungserlebnis, das ist so ein großes Wort, aber wo du wirklich konkret mal hingeguckt hast und dachtest so, wow, das ist echt ein spannendes Bild. So.
Was ich dann viel gesehen habe, ich bin dann mit 19 von zu Hause ausgezogen, um zu studieren nach Trier. Und
was hast du studiert?
Kommunikationsdesign, also Grafikdesign auf aufgemotzt.
Ja.
Wie, es ist eine Laufbahn, wie es ganz viele haben, irgendwie, du hast gemullert, also du hast gesprüht, nach dem Abi wolltest du irgendwas machen, was künstlerisch irgendeinen Bezug hat und halt nicht, was weiß ich, irgendwas Technisches oder irgendwas Wirtschaftliches studieren. Und da bin ich nach Trier gezogen, an der Fachhochschule habe ich das studiert. Also studiert ist so ein trabender Begriff. Mein kleiner Bruder zieht mich immer auf und sagt, du hast Malen und Basteln studiert. Und das ist es im Endeffekt ja, auch. Okay. Das ist kein wissenschaftliches Arbeiten.
Dein Bruder macht was beruflich nochmal?
Mein Bruder ist Steuerberater. Jo. Und der hat BWL studiert. Naja, und da in Trier gab es zu dem Zeitpunkt nur eine Institution und das waren die Lonians.
Genau.
Und dann Olli hast
hat,
du
Olli
viel,
hat mir auch einen Arm gemacht. Oder?
Ja, also, da hast du viel Olli Lonian rumlaufen sehen. Und das ist, siehst du ja auch so. Das war so, ich bin glaube ich 2003 nach Trier gezogen und das war schon eine Hausnummer damals.
Ja,
also die Lonien-Geschichten, da gab es nicht viele, die auf dem Level, glaube ich, in Deutschland den japanischen Kram gemacht haben. Also ich kannte dann auch da.
Ich habe letztens Olaf Lobe getroffen und ich rannte im T-Shirt und er guckte so auf meinen Arm und sagte, ist das ein älterer Philipp oder Luke Atkinson?
Das sind so, das
und ich
sind
sage,
so die
nee,
Namen,
ist ein Lonien. Ja, so, ach, ja. Ach, ja, genau. So.
Das sind so, würden wir jetzt ins Name-Dropping verfallen, war dann, also dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, mit diesem japanischen Zeug. Und damals gab es dann ein Olli Lonien, ein Philipp Lö, ein
Mick.
Genau, ne? Mick in Zürich, ein Luke Atkinson in Stuttgart und dann so ein Vido.
Es gab dann noch den, der verstorben ist, der Marcus.
Genau, von Smiling Demons. Smiling zu dem habe ich tatsächlich,
wahnsinnig gut auch.
Habe ich überhaupt gar keinen Bezug, außer dass ich wusste, dass es ihn quasi in meiner Heimat gibt. Aber auch von ihm natürlich dann viele Arme rumlaufen sehen.
Ja, ja.
Das war ja auch so ein bisschen das Ding, da merke sogar ich in meiner relativ kurzen Zeit, die ich erst dabei bin, die zyklischen Entwicklungen, weil so 2000, sagen wir so 2000 bis 2003, da fanden wir alle am allergeilsten diese Japan-Arbeiten, diese konzeptionierten Japan-Sleeves-Arbeiten. Mhm. Und heute, 15 Jahre danach, finden die meisten Leute, die jetzt frisch ins Tätowieren einsteigen, diese isolierten Arbeiten geil. Und nicht mal mehr dieses Traditional im Sinne von, dass da nochmal 3-4 Farben drin sind und dass da irgendwie so, sondern die mögen reduziert Minimalismus. So. Mhm. Das Gegenteil vom Konzept ist ja dieses, was dieses Unwort Ignorant Tattooing.
Ja.
Wo die Leute.
Einfach drauf und Arschlecken.
Wo ich hier auch schon Leute hatte, die es hat seine Daseinsberechtigung, wie alles andere auch, aber wo hier schon Leute waren, die gesagt haben, nö, ich möchte das nicht an die Stelle, weil ich ihnen dann erklärt habe, pass auf, das
aus funktioniert, dem und dem
hier,
Grund funktioniert das
hier da. Und hier. Mhm. Und dann kommt O-Ton, nee, das soll nicht so aussehen, als hätte das ein Profi gemacht. Das soll nicht so, das soll schon so ein bisschen off aussehen.
Ich meine, du bist echt nicht auf den Mund gefallen, aber ich meine, da fällt einem doch nicht so viel ein in dem Moment, oder?
Ich mache das dann, weil ich Dienst leiste.
Ja,
so.
Ja,
am Ende
klar.
des Tages ist es, also wenn es nicht gerade ein Stacheldrahtband auf die Stirn ist, dann kriegt er das oder die das. Das die Tätowierung, das mache ich schon. Aber dann ist es halt auch so, das ist so das, was ich meine, das ist halt schon relativ weit weg. Und ich nehme wahr, dass es das gibt, aber das hat keinen Bezug zu dem, wie ich das geil finde, das Tätowieren. So.
Ja.
Beantworten wir eigentlich die Fragen? Ich habe immer das Gefühl, du stellst
eine
Frage.
Ey, ohne Scheiß, genau da war ich gerade.
Und dann sind wir.
Eigentlich waren wir so, wenn du eine neue Tätowierung machst, welche Referenzen guckst du dir an? So. Und wir sind ganz woanders. Ich glaube, das war vor 11 Minuten oder
ganz
so.
Ganz kurz, also ich gucke viel. Ich versuche immer erstmal meine eigenen Sachen zu referenzieren. Dabei hilft mir das iPad, weil das natürlich alle Sachen
das war
speichert.
Ein Gedanke war das gerade.
Und dann habe ich natürlich schon 30 Frauenköpfe vorher gezeichnet und dann gucke ich einfach, wie habe ich den 29. Frauenkopf gezeichnet und dann kriegt sie halt was anderes in die Haare. Und wenn ich das iPad nicht referenziere, dann referenziere ich, versuche ich meine Bücher zu referenzieren und wenn ich die nicht referenziere, dann und ich kann es nicht aus dem Kopf zeichnen, dann gucke ich wohl oder übel, wie haben andere Tätowierer das vor mir gelöst. Das ist, glaube ich, so die Kaskade, die da so durchläuft. Ja, aber wir beantworten die Fragen tatsächlich auch nicht. Vielleicht sollten wir das als Leitfaden in dem Ding hier beibehalten, dass du eine Frage stellst und wir labern über was komplett anderes.
Finde ich gut. Gibt es einen Tätowierer außer Chris Detmer, den hattest du schon erwähnt, den du im Moment massiv abfeierst? Und wenn ja, warum?
Chris Detmer hat ja schon so, also es ist ja schon fast ein
Sakrileg. Welchen außer, lass uns doch wenigstens mal versuchen, Alter.
Chris nicht geil zu finden.
Welcher außer Chris Detmer? Also Chris Detmer?
Chris Detmer. Nein, Chris, tolle Tattoos macht Chris auf jeden Fall. Gregletron. Oder wie man ihn ausspricht.
Greg Letron.
Ja, ja, ja. Unfassbar.
Vor allem, ich habe die Sachen zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, ja, weißt du, so als Tätowierer würde ich mir ins Bein beißen und denken, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, weil es ist so naheliegend eigentlich, was er macht. Quasi, der nimmt einen Frosch und tätowiert den Frosch nochmal selbst komplett voll. Ja. Und so, als Beispiel.
Ja, viel. So. Also ich sehe ihn... Oder ich sehe für mein laienhaftes Verständnis, sehe ich in ihm halt auch so eine Fortsetzung von Hardy auf jeden Fall.
Dieses Mashup,
ja,
dieser Mashup-Gedanke.
Also Greg Letron, bei ihm möchte ich mich nächstes Jahr auch tätowieren lassen. Ich reise nächstes Jahr nach Portland, um mich von ihm tätowieren. Also nicht nur, aber das möchte ich auf jeden Fall machen. Dann bei ihm im Laden Cheyenne Sawyer. Der Laden ist eigentlich echt so ein Hotbed für Brian Paul, Cheyenne Sawyer, Greg Letron.
Jacob Redman ist da, glaube ich, nicht mehr.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Dann wieder ein Name, den ich nicht weiß, wie man ausspricht, weil ich ihn noch nicht gesprochen gehört habe.
Chris Detmer.
Chris Detmer, genau. Khalil Rintje.
Den hat tatsächlich Chris Detmer erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe. Ja. Der Uptown Danny hat den erwähnt. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Der bei Ed Hardy, also genau. Tattoo City, arbeitet. Der seinem Assistenten einen ganzen Bodysuit gemacht hat,
den Trevor Lee. Genau, bei dem Greg Letron auch auf jeden Fall mal ein bisschen geguckt hat, wie er Sachen sich ausdenkt und anlegt. Das sind so Tätowiere, die ich spektakulär finde. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so ein Heimscheißer bin und eigentlich auch selten aus meinem Laden und selten aus meiner Komfortzone, Laden, zu Hause und so weiter rauskomme, habe ich mich noch gar nicht so viel von Tätowierern tätowieren lassen, die ich richtig gut finde. Das muss ich ehrlich noch dazu sagen. Also es gibt auf jeden Fall noch so eine ganze Bucketlist an Leuten, von denen ich gern was hätte und auch auf jeden Fall nicht nur um des Sammels willen, dass ich sage so, okay, ich will noch unbedingt einen Eddie Deutsche haben, damit ich einen Eddie Deutsche auf dem Körper habe, bevor Eddie Deutsche irgendwann in vielleicht 15, 20 Jahren sagt, ich habe keinen Bock mehr Tattoos zu machen. Ne? Aber ja, das ist so das Ding. Ich habe die Übersicht verloren über die ganzen geilen Tätowierer, die es gibt. So vielleicht, also, und jetzt hier so deutschlandweit wären auch so, Andreas wäre einer, Clemens Hahn wäre einer. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt welche. Imme ist auf jeden Fall.
Ich feiere im Moment Carlo aus Berlin.
Sehr. Carlo ist netter Kerl auch auf jeden Fall, der auch so diesen Ami-Einfluss noch mit mehr rein hat. Wahrscheinlich müsstest du Sina fragen, weil Sina viel mehr drin ist im sich beschäftigen mit was geht so ab irgendwie.
Was ich, wenn ich deine Arbeiten anschaue, es gibt so einen amerikanischen Tätowierstil, mit Andreas Köhn hatte ich darüber gesprochen, mit Chris Detmer auch, mal loose, also schnell gezeichnet, dadurch hat es ein bisschen Power, du arbeitest nicht so, glaube ich.
Nein,
ich kann das nicht. Du bist sehr minutiös, du bist auch ein Linienfetischist, glaube ich, ne, so total.
Ja. Das loose...
Hast du das mal versucht, das so ein bisschen rougher zu machen?
Das habe ich versucht, das habe ich über eine ganze Zeit lang versucht.
Den Kunden siehst du dann regelmäßig vor Gericht?
Genau. Nein, nicht vor Gericht. Ich habe unlängst alte Portfolios durchgeblättert, wäre gelogen. Ich habe alte Portfolios durchgescrollt und habe dann auch gedacht, dass ich das so religionsmäßig, dogmatisch machen muss in der Zeit, dass ich nur mit Marker zeichne und nicht mehr mit Bleistift oder mit Polychromo, dass ich quasi keinen Stepback machen kann, sondern dass ich alles ganz loose mit Marker zeichne. Dass ich, wenn ich es tätowiere, im Endeffekt drauf scheiß, wie die einzelne Linie funktioniert oder ignoriere, wie die einzelne Linie funktioniert, sondern das Gesamtzusammenspiel sehen will und so weiter und so fort. Ich kann das tatsächlich nicht. Ich kann das nicht im Sinne von, dass es mich nicht glücklich macht beim Tätowieren. Es macht mich nicht glücklich beim Zeichnen.
Ja.
Und es macht mich tatsächlich auch weniger glücklich, wenn ich das Ergebnis mir dann nachher angucke.
Okay.
Paradoxerweise finde ich natürlich gerade diese Art von Tätowierung bei anderen geil. Also ich habe da jetzt gerade auch eine Reihe von, meinst du, so ein Greg oder so ein was weiß ich was, die arbeiten schon auch sehr akkurat, aber paradoxerweise ist es halt gerade so bei den japanischen Sachen, dass es relativ Wumpe ist, ob die Wolke jetzt ein konzentrischer Kreis ist oder ob die Wolke angerissen ist. Das Ding wirkt, weil du einen Meter wegstehst. Das weiß jeder, der sich so ein Tattoo mal länger als 3 Sekunden angeguckt hat. Aber ich bin tendenziell eher der Typ, der lange an der Zeichnung rumbrütet, in der Hoffnung, dass das dann nachher alles sauber dasteht. Es gibt Leute, die machen das noch viel extremer. Es gibt Leute, die machen das bis zu einem Grad, wo du fast das Gefühl hast. So, also ich finde zum Beispiel einen Marvin Deek Mannequin, dessen Tattoos ich auch geil finde, der aber so sauber ist,
dass es
schon so teilweise, wenn ich die Sachen sehe, der ist man manchmal auch hier zu Gast, das ist schon fast unwirklich, wie clean das ist. Oder ein Ole Kröger.
Felix Kienzle finde ich auch sehr sauber.
Auf jeden Fall auch, ne? Auch coole Sachen, richtig cooler Tätowierer.
Ich muss noch mal einen Break machen, weil die Frage haben wir tatsächlich auch nicht so wirklich beantwortet.
Aber das ist ja der rote Faden, dass wir die Fragen hier nicht beantworten.
Richtig, ne?
Das stellen Sie uns Zuschauerfragen, wir beantworten
also
einen
das Ding
Scheiß.
Kannst du auf jeden Fall auf Shuffle hören.
Ja.
Es macht so oder so keinen Sinn. Du hattest Lonien angesprochen, da haben wir dann den Faden verloren. Das heißt, du hast bei Lonien in Trier eine Ausbildung gemacht. Bei welchem? Bei Daniel?
Bei
oder
Daniel,
bei, Olli?
Bei, Daniel, bei ja. Daniel. Die hatten sich nicht allzu lang vorher, hatte Daniel seinen eigenen Laden aufgemacht. Olli hat den alten, oder Olli hat einen größeren Laden noch gehabt und Daniel hat einen kleineren Laden aufgemacht, wo wir dann am Anfang zu dritt auch nur drin waren.
Thierry Urbani
war da auch.
Ja, okay.
Mone Bayer ist da noch, meines Wissens nach. Die hat auch quasi parallel mit mir angefangen, da zu lernen. Und es ist bei allen Dingen und vielleicht auch manchmal Unannehmlichkeiten war es trotzdem oder ist es eine echt gute Ausbildung gewesen. Also es ist eine echt gute Sache gewesen, das Tätowieren zu lernen.
Ja.
Und das auch so zu lernen, dass du ein vollumfängliches Handwerk lernst, dass du die verschiedenen Techniken lernst, dass du die verschiedenen Sachen lernst.
Hast du auch ein bisschen Scheiße gefressen, hast du Jobs machen müssen, wo du dachtest, so, Alter, was hat das jetzt hier mit Tätowieren zu tun?
Ja.
Zum Beispiel?
Also, jetzt ohne das so tief ins Detail zu gehen.
Ja, ja.
Aber es war jetzt nicht so oldschool, dass ich irgendwie jeden Morgen 20 Liegestütze machen musste, dann mit der Zahnbürste die Toilette schrubben musste. Und
10 waren okay.
Genau, und ja, 10 waren okay, mehr habe ich auch nicht geschafft.
Ja, ja, okay.
Ich habe noch geraucht damals.
Ja.
Es war nicht so oldschool, dass man da jetzt eine Geschichte draus machen könnte, aber es war so genug oldschool oder es war genug fordernd, dass es einfach auch, ich musste mich schon beweisen, dass ich Bock habe, das zu lernen.
Ja.
Und ich musste auch schon den klar machen oder Daniel klar machen, dass ich Bock habe. Und er hat dafür dann auch was zurückgegeben.
Cool.
Und ich hatte witzigerweise mit Eli vor kurzem gerade die Diskussion, wo sie meinte, dass die aktuelle Generation, in Anführungszeichen, Eli ist sehr viel näher an der aktuellen Generation als ich, da keinen Bock mehr drauf hat. Dass die das tatsächlich nicht mehr so in Kauf nehmen würden.
Ja.
So, jetzt nicht, dass du sagst, du musst ja die Leute nicht mit Ohrfeigen begrüßen oder sonst irgendwas.
Das ist Jobbo zum Beispiel passiert in meiner Ausbildung.
Ja, so ungefähr, weißt du. Ich meine, da kann dir jeder, der 10 Jahre länger als ich dabei ist, kann dir da die Storys erzählen, wie sie dann bei 2 koksenden Bikern mit einer Pumpgun unterm Tresen, weißt du, da gibt's das, die Geschichtsbücher sind voll mit Absurditäten, was das angeht.
Ja.
Aber ich musste mich schon durchbeißen und ich musste schon Sachen machen, die mir schwer gefallen sind, auch weil es eine Zeit war, wo ich jetzt auch einfach ich kam aus dem Studium und kam von diesem Studentengammel, hatte vorher außer irgendwie in der Gastro noch nie gearbeitet, großartig und dann hieß es auf einmal, jetzt bist du 6 Tage die Woche hier.
Morgens aufstehen, habe ich meine Hose an, gut.
Genau, habe ich meine Hose an, gut, dann lege ich mir nochmal eine Stunde hin und dann war das einfach.
Ich schlafe 8 Stunden am Tag und 8 in der Nacht. Was war die allererste Tätowierung, die du selbst anfertigen durftest. Oh, du hast sie selbst.
Ich habe
sie
selbst.
Und sie ist noch da, wie schön.
Ein umgedrehtes Kreuz auf dem Bein.
Kommt drauf an, wie man das sieht.
Ne? Wie man das sieht, genau. Wenn ich in meiner Gauklergruppe einen Handstand mache, dann ist es ein normales Kreuz.
Aber das ist total sattes Schwarz immer noch.
Das ist sattes Schwarz. Krumm. Das ist auf jeden Fall ne? Talens Terror und,
ja.
Geleint, und mit einer, geleint mit einer MSL, gefüllt mit einer Setzi Ferry, glaube ich. Aber ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schwarz.
Hat die Tätowierung, ungefähr, die erste Tätowierung auf jemand anders Bein oder auf jemand
mein Bruder, anders? Mein kleiner Bruder oh, ist voll Mann. Mit Schrott. Aber an der Stelle.
Mutter war schon voll, ne? Mutter hat den Bodysuit inklusive Gesicht einen Monat vorher beendet.
Das ist das, wenn ich heute meinen kleinen Bruder in kurzen Hosen sehe, dann steigen mir die Tränen in die Augen. Das ist wirklich.
Vor Schande.
Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich. An der Stelle, Jonas, es tut mir so leid.
Aber er ist natürlich auch geil, dass er es einmal behält und nicht covern lässt, ne?
Nee, das kannst du nicht covern. Der hat die Beine voll mit Scheiße. Der hat auch die Beine voll mit Scheiße von Thierry. Das ist flächige Scheiße. Und zwar ganz schön viel davon. Aber ich konnte alles ausprobieren, ne? Ich konnte, das war schon. Und dann.
Deine ja. Eltern da nicht mal interveniert, sondern nach dem Motto, sag mal, was machst du deinem
Bruder? Nee, ich habe mit meinem Bruder damals in der WG gewohnt, habe mit meinem Bruder in der Band gespielt, er hat auch in Trier studiert und
ihr habt nicht zusammen die Steuerberaterausbildung gemacht?
Nein, er ist nicht so ein Underachiever. Nein, er hat einen anderen Weg eingeschlagen, aber er ist, glaube ich, der most tattooed Steuerberater bei sich im Unternehmen.
Ja.
Und ja, meine Eltern haben es immer nur in Semesterferien gesehen, weißt du? Die sind immer so alle 3 Monate immer nach Hause gefahren. Und dann hat Mama mal kurz eine Träne verdrückt, wenn sie gesehen hat, wie der Zweitgeborene schon wieder aussieht. Und dann
Dank dem Erstgeborenen,
ja. Und dann halt den normalen Modus, ne? Dann tätowierst du die Bandkollegen, die anderen Mitbewohner, die Freunde hier, die Freunde.
Du hast auch selber Musik gemacht, gesungen und so, ne?
Ja. Also nie Musik im Sinne von Musik als Karriereoption, aber halt dieses Subkultur, Do-It-Yourself, Hardcore-Punk-Bands gespielt. Der übliche Kram.
Ja. Klingt pathetisch oder so, ist ein bisschen abgeschmackt, aber so Work-Life-Balance, so fällt dir das leicht oder sitzt du zu Hause abends mit deiner Frau, guckst Netflix und bist eigentlich schon im Kopf wieder beim nächsten Tattoo?
Dank dem iPad bin ich nicht nur im Kopf am nächsten Tattoo, sondern dank dem iPad sitze ich mit meiner Frau zu Hause.
Ja, aber Moment mal, Dank oder verfluchterweise?
Verfluchterweise und Dank. Also einerseits kann ich mit dem iPad, also das ist jetzt ohne, dass ich hier eine Apple-Werbestrategie auffahre, aber das Ding gibt mir natürlich die Möglichkeit, vorzubereiten und zu arbeiten, ohne.
Das heißt, auf Papier klassisch arbeitest du fast gar nicht mehr.
Doch, die letzte rutsche Linie ziehe ich immer noch gerne auf Papier raus. Mhm. Also auf dem iPad skizziere ich und zeichne ich.
Ja.
Haben mir auch so ein bisschen geholfen, weil ich dann automatisch auch ein bisschen kleiner zeichne. Und dann ziehe ich die letzte rutsche Lines meistens auf dem Papier nochmal raus, wenn ich die Zeit dafür habe und wenn es ein Tattoo ist, wo es sich lohnt, wenn jetzt einer reinkommt und will irgendwie 3 Sterne ans Handgelenk, dann muss ich da nicht nochmal alles auf Papier rausziehen. Das
aber sag dann deine Frau nicht irgendwann, weißt du sitzt abends und willst eine Serie gucken, wenn doch. Der Alte dann die ganze Zeit am iPad rumdaddelt. Doch. Ich meine, ist irgendwie sein Job, aber irgendwie muss auch Job mal Job sein. So.
Katrin findet das völlig zum Kotzen. Also sie findet nicht völlig zum Kotzen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und im Endeffekt das machen kann, was mir am meisten Spaß bringt, day in, day out, seit jetzt 9 Jahren. Aber die findet es natürlich völlig zum Kotzen, dass ich nicht abschalte. Also dass ich im Urlaub mein Kram mitnehmen und im Urlaub irgendwie Flash mal oder dass ich irgendwie abends um 9 noch überlege, fange ich nochmal eine Zeichnung an, mache ich nochmal dies, mache ich nochmal das und der Witz ist tatsächlich.
Wie siehst du das denn? Bist du da selber manchmal von dir genervt oder denkst so, Mann, jetzt, das ist schon okay, so wie es ist, warum muss ich da jetzt nochmal ran?
Nee, tatsächlich, also genervt bin ich davon nicht. Ich habe keine Kinder und so, von daher habe ich vielleicht auch noch so eine leicht egoistische Sicht da drauf. Hm. Mir macht das Bock. Also mir macht das Bock. Auch von den Sachen, die ich zeichne, landen 90%, erblicken nie das Licht der Welt. Das ist ja im iPad so einfach. Du machst so eine neue File auf, du machst irgendwie, sketchst so 2-3 Seiten lang rum und wischst es weg. So. Und machst die nächste File auf. Also 90% von dem Scheiß erblickt nie das Licht der Welt, was ich da irgendwie mache. Ich sehe es dann so als Fingerübung, sehe es dann so als Muscle-Memory-Übung, weißt du, wenn du halt 5 Millionen Rosen, 5 Millionen Frauenköpfe gezeichnet hast, dann musst du dich halt nicht mehr hinsetzen und überlegen, wenn der nächste Frauenkopf kommt. Aber klar, das Abschalten ist ein krasser Faktor und ich glaube, 9 von 10 unserer sehr seltenen Konflikte dreht sich darum, dass ich mit dem Kopf zu sehr in der Arbeit stecke.
Ja.
Und dass ich auch dann keine Energie und keine Kapazität mehr habe, mich um andere Sachen zu kümmern. Mhm. Dass ich nicht, was auch der Selbstständigkeit geschuldet ist, aber dass ich nicht die Zeit oder die Mittel habe, zum Beispiel so viel zu reisen wie meine Frau als Angestellte, sondern dass ich halt sage, ey, so, Alter, ich kann nur alle paar Jahre einen Urlaub machen, weil ich will, dass der scheiß Shop läuft und ich will, dass das hier läuft und dass das läuft und ich will, dass das hier tight organisiert ist.
Naja, aber ich meine, vielleicht in 2-3 Jahren, dann ist eine von den Mädels oben, dass da so viel Vertrauen ist, dass du sagst, so, ja komm, ey, dann können die das auch.
Die machen das schon, die machen das. Also,
Sina, ihr fahrt ja jetzt nach Kanada.
Die machen das schon, ja, genau, wir fahren ja jetzt nach, also nächstes Jahr sind dann
2020,
unsere Flitterwochen, 2,5 Jahre nach der Hochzeit. Ja. Aber im Endeffekt, es ist schwer davon loszukommen oder abzuschalten, aber ich will es auch irgendwie gar nicht so sehr. Also ich habe meine Hobbys nebenher. Ich, keine Ahnung, ich gehe zum Sport. Ich habe nicht viele, aber ich habe ein paar Freunde. ich mache sehr viel mit meiner Frau. Meine Frau und ich sind ganz ekelhaft klingi Pärchen. Ja. Und also solange, wenn es mich stören würde, wenn ich irgendwann merken würde, oh shit, du hast jetzt seit 2 Wochen die Zähne nicht geputzt, weil du die ganze Zeit nur am Zeichnen bist oder am irgendeinen Scheiß machen bist, dann würde ich es, glaube ich, lassen.
Gibt's einen Tätowierer, der dich nicht künstlerisch oder technisch oder so, weiß nicht, vorangetrieben, inspiriert hat, sondern vielleicht menschlich einfach? Oder der ein sehr guter Freund ist oder so? Also
Flo Schmidt.
Bitte?
Flo Schmidt würde ich jetzt so, Flo von Electric Paradise in Herdecke. Das ist, der auch Maschinen baut. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, doch, also der Name. Ich hätte jetzt gedacht Electric Scarabeo.
Hieß der Laden vorher, die haben es umbenannt.
Ah, okay, also umbenannt. Bin ich nicht ganz falsch.
Flo ist, würde ich sagen, Tattoo-Szenen intern so mein bester Freund, auch wenn er in einer anderen Stadt wohnt und wir jetzt nicht
so viel. Ist das sein Laden auch?
Das ist sein Laden.
Fragst du ihn, also als du eröffnet hast, hast du ihn um Rat gefragt?
Ja, ja, klar. Der war ja auch mal eine Zeit lang in Hamburg und hat da gearbeitet.
Aber das ist ja Gold wert, wenn du jemanden vertraust, hast, so. Schon einen Laden hat und so. Und dann, ne?
Und mit Flo ist tatsächlich einer der wenigen Tätowierer, wo, wenn man zusammen rumhängt, es nicht ums Tätowieren geht, weißt du? Das ist so die Sachen, das ist so das Ding. Meine Frau geht manchmal nicht mehr gerne mit uns abends weg, weil sie sagt, ey, wenn ich halt als einzige Nicht-Tätowiererin, und sie ist mit Imme befreundet und so, also sie weiß schon, was Tätowieren ist und wie das läuft und so weiter, aber sie sagt, es ist einfach auch öde, weil ihr labert day in, day out übers Tätowieren, ihr labert über das, ihr lästert wie die größten Lästerschwestern ever, logischerweise, weil Tätowieren und Gossip, das geht Hand in Hand und es langweilt mich. Und das ist so das Ding, wo du dann merkst, so zum Beispiel, was ich mit Flo habe. Mit Flo labere ich auch extrem viel Kram, denn wir reden auch viel über das Tätowieren, aber wir reden halt auch über Daily Business und bist du jetzt endlich umgezogen, weil die alte Bude hat so gestunken, weil da war der Imbiss unten dran oder so. Irgendwas hast du. Aber bist Vater geworden und so. Also Flo ist gerade Papa geworden und so.
Ich meine, ich bin ja selber kein Tätowierer so, aber ich bin da schon recht nerdig unterwegs. Ich habe super viel gesammelt und ich meine, weiß ja, ist den ganzen Scheiß. So, aber die letzten, weiß nicht, 3 Jahre oder so, habe ich mich da echt so ein bisschen rausgehalten. So, war dann einmal im Jahr zur Aachen Convention oder so. Habe ich ein Jahr kein Instagram. Und das tut einem total gut irgendwie. Klar, also so einfach so Abstand. Auf einmal habe ich wieder ein Instagram-Ding und gucke da so rum. Und auf einmal hast du wieder Bock. So, ne? Aber es ist natürlich fucking schwer, wenn das dein Daily Job ist, so wie bei dir. Ich meine, wie hältst du die Flamme am Kochen so, ne? Vor allem, wie geht man mit der Angst um, dass sie irgendwann einfach rausgeht? Ja.
Und du keinen Plan B hast, ne? Und du denkst, Alter, soll
ich... Ich meine, 10 Jahre ist noch nicht so lang.
Nee.
Es ist eine gute Zeit, um guter Tätowierer zu sein. Du bist ein sehr guter Tätowierer.
Dankeschön.
Aber du weißt, was ich meine.
10 Jahre ist in professionellen Standards gesehen, wenn du jetzt mal ein anderes Handwerk nimmst, ein Witz, ne? Wenn du mal überlegst, wie es früher eine Handwerksgeschichte war, 3 Jahre Ausbildung, eine Weile arbeiten, Meisterprüfung und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine Sache, da denkt man dran, immer wieder mal. Und ich glaube, da denke nicht nur ich dran, da denken viele, viele Tätowierer auch dran. Und ich glaube, das ist dann auch eher so ein Mentalitätsding, ob du es halt gelassen siehst oder nicht so gelassen siehst, wie du an die Sache irgendwie rangehst. Langfristig glaube ich mittlerweile schon, dass ich überleben werde. Meine Strategie war, weil ich auch den Instagram-Hype nicht abbekommen habe, Ich weiß nicht, was die Algorithmusgötter dazu bewegt, dass manche explodieren und manche.
Aus Mannheim kommen die nicht.
Aus Mannheim nicht, aber da guckt der Clemens an. Wobei Clemens natürlich auch so outstanding gut ist. Ne? Mhm. Das Instagram-Ding hat bei mir nicht geklappt. Ich habe mich da wirklich auch reingefuchst in den ganzen Scheiß.
Ich habe gesehen, du bist jetzt wieder bei MySpace, ne?
Ja, genau. MySpace ist das Ding. Blogs. ich verschicke Postkarten.
Und eine WordPress.
WordPress-Seite Typo 3. Ja, und so verschiedene andere technische Standards von vor 15 Jahren. Ja. Nee, Instagram hat nicht funktioniert. Also habe ich irgendwann gedacht, so einen Laden machen, der eine gute Adresse ist, der fester ist, der Öffnungszeiten hat, wo immer jemand da ist.
Ja.
Das könnte meine Variante sein. Und klar, wie Schiss, dass das nicht funktioniert. Klar, das ist so die wirtschaftliche Sorge oder die Sorge, dass ich irgendwann nicht mehr das... Die wirtschaftliche Sorge ist die zweite Größe in der Gleichung. Aber die Sorge, dass ich irgendwann nicht mehr das machen kann, was mir so viel Spaß bringt und ich vielleicht was anderes finden muss, die ist auf jeden Fall immer dabei. Und zum Glück brennt die pathetische Flamme immer noch von alleine. Also ich finde es immer noch so fett, dass irgendwie, wenn ich mir ein neues Buch kaufe, ich dieses Buch mit heimnehme und mir das Buch 15 Mal angucke, über 2 Wochen hinweg.
Ja.
Jeden Tag dieselben 50 Seiten mir angucke. Ich finde es immer noch so fett, dass ich Bock habe, abends Rosen zu sketchen, obwohl ich wahrscheinlich auch jetzt die Rose am nächsten Tag Freihand machen könnte. Mhm. Es bringt mir immer noch Bock. Es bringt mir der gesamte Kosmos mit dem Kunden Zeit zu verbringen. Das bringt mir immer noch Bock.
Die Frage, die ich dir jetzt einige, so ein bisschen hast du jetzt schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem, und das ist eine, ich glaube, es ist schon eine harte Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was liebst du am Tätowieren am allermeisten? Ätzend.
Ätzend. Es ist so abartig.
Ich schmeiß mal was in die Runde.
Es ist in seiner Gesamtheit so komplex und faszinierend wie nichts anderes, was ich bis jetzt irgendwie in meinem Leben gefunden habe oder was mich gefunden hat, was ja auch immer so ein geiler pathetischer Ausdruck ist. So, das ist, ich habe nicht Tätowieren entdeckt, Tätowieren hat mich entdeckt. Es ist so geil komplex. Es ist an so vielen Enden so vielschichtig, dass es nicht so schnell langweilig wird. Also ja. Langeweile, finde ich, kommt da überhaupt nicht auf. Und die Tage sind natürlich gleich in ihrer Struktur, nämlich ich stehe morgens kurz nach meiner Frau auf, das ist meistens so zwischen 7:30, 8:00, dann gehe ich in die Küche, dann mache ich einen Kaffee, dann saufe ich den Kaffee, dann
zeichnest du?
Mache ich mir die Tagesschau an, meistens vom Vorabend, und dann zeichne ich. Und dann gehe ich irgendwann zwischen 10:30, 11:00 hier in den Laden, dann habe ich den ersten Termin, dann mache ich kurz Mittagspause, dann habe ich einen zweiten Termin und dann ist ein normaler Tag auch vorbei. Und dann geht das am nächsten Tag von neuem los und zwischendurch, wenn ich mal einen Ausfall habe, male ich ein Bild oder weiß der Deibel was. Ne? Das ist schon die Routine, aber in sich ist es so krass komplex und so spannend und es wird irgendwie nicht öde, das Ganze. Ich kratze ja erst an der Oberfläche. Ich bin ja zum Beispiel noch null gereist. So. Also ich war mal in Österreich, ich war mal in England, war mal in Dänemark, aber ich bin noch null gereist. Ich kenne gefühlt von der Tätowierszene, kenne ich 3 Leute. So irgendwie. So. Auch weil ich halt auch so ein Heimscheißer bin. Irgendwie. Ich kratze ja irgendwie erst an der Oberfläche von dem Ganzen.
Was ist mit dem Tätowiervorgang an sich? Bist du da schon angekommen? Ich würde einfach mal denken, dass du da schon angekommen bist, wo du einfach gar nicht mehr groß denken musst, wo du da in so einer Zone oder was auch immer bist, sondern einfach nur go with the flow, weißt du? Du musst nicht mehr darauf achten, wie du das jetzt anschattierst oder welche Nadelgruppierung die du dafür jetzt nutzt, sondern du tätowierst einfach und hast eigentlich die Birne ziemlich leer dabei.
Tatsächlich ja, bei den Sachen, die in meiner Komfortzone sind. Ah, also ich sag mal, alles, was eine schwarze Outline hat, ist im Großen und Ganzen, ob das dann nachher eine dicke Outline, eine dünne Outline ist, ob das nachher schwarz und grau wird, ob das nachher mit Pünktchen oder mit Fläche schattiert wird oder mit Greywash schattiert wird oder was weiß ich was, da bin ich in der Komfortzone. Da muss ich nicht nachdenken. In dem Sinne, da kommen auch diese geilen Flow-Momente, wo du einfach so 3 Stunden am Stück tätowierst, ohne Pinkelpause, ohne Kippenpause für einen Kunden, ohne Kaffee, wo du einfach so tätowierst, die Musik tritt in den Hintergrund, die Shop-Geräusche treten in den Hintergrund. Das ist wirklich so ein Ding, das finde ich richtig geil, diese Flow-Momente. Das macht auch richtig Spaß und das sind auch so die besten Tage dann, wo du das hast.
Wie oft erreichst du diesen Moment in der Woche? Einmal?
Das ist natürlich auch abhängig, also so wie es mir geht. Ja, also schon häufig tatsächlich. Ach so, ja. Also ich okay. will ja keine Zahl jetzt machen, aber ja. Zahl jetzt nennen, aber schon häufig. Also es bringt mir schon Bock irgendwie. Hm. Paradoxerweise häufig an den Tagen, wo die Hütte voll ist. Also häufig an den Tagen, wo ich wirklich so 8 Stunden tätowiere, also rein tätowiere irgendwie, auch weil 2 mittelgroße Termine da sind oder 2 große und 1 kleiner Termin da sind oder so. Und
vielleicht, wenn der Laden so voll ist, musst du dich ja irgendwo reinflüchten.
Ja, vielleicht.
Weil du kannst ja nicht allem Attention geben, du bist ja Killer.
Das war so die, weißt du, was diese gesponserten Tätowierer, die immer so Kopfhörer aufhaben, weißt du, die dann so mit ihren Bose Noise-Canceling-Kopfhörern auf der Convention sitzen oder im Laden.
Ja, die machen
sitzen.
Ja so viel so Farbrealismus, was man so hört.
Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Und aber wo ich zum Beispiel immer noch nachdenken muss und auch nachdenken will und auch echt panische Angst habe, dass ich zu wenig drüber nachdenke, sind halt so Sachen, wo ich eben nicht so 100% in der Komfortzone bin. Und das ist schon so, das können so Kleinigkeiten sein wie, mach mir mal 2 semi-realistisch schattierte Engelsflügel ohne Outlines auf dem Rücken, so irgendwas, weißt du? Dann denke ich auch schon so, wie mixe ich jetzt da mein Greywash? Okay, was lege ich zuerst und wie komme ich da rein? Und
bist du noch so ein
da
Ding
vielleicht doch noch schwarz?
Müder am Abend, als wenn du ein Tattoo machst, was dich in deiner Komfortzone.
Ja, definitiv, klar, Logo, da musst du. Das ist wieder das Ding, um aufs Japanische zurückzukommen. Ne? Wenn ich jetzt morgen das japanische Bein anfange, ich habe natürlich einen Plan, was ich mache. Ne? Ich habe die Motive grob mir vorskizziert, aber der Löwenanteil wird natürlich stattfinden, indem ich halt den Hintergrund auf die Haut aufbringe. Und ich weiß natürlich schon ungefähr im Kopf, da passiert ein Stein, da passiert eine Welle, da passiert ein Blatt so im Großen und Ganzen. Aber morgen wird auf jeden Fall 2 Stunden richtig Gehirn benutzen und mit dem Gehirn quasi gucken, so Gehirn, erzähl mir mal, wo kommt denn da der Windbar hin? Und so Gehirn, erzähl mir mal, wo kommen denn da die Wellenfinger raus? Und so Gehirn, sag mir mal, soll der Balken hier schwarz oder soll der Balken hier Sumi werden, so weißt du? Und das ist so die andere Seite, die aber auch Bock macht. Aber morgen Abend bin ich garantiert müder als heute.
Okay.
Obwohl ich noch in den Sport gehe.
Eine abschließende Frage, die ich fast jedem stelle, mit dem ich mich so unterhalte, ist
2 Züge fahren mit einer Geschwindigkeit von 200 km. Einer kommt aus München, einer kommt aus Kiel.
Jedenfalls.
Wir haben erstaunlich wenig Scheiße gelabert.
Ja.
Wir haben erstaunlich wenig Fragen beantwortet, aber auch erstaunlich wenig Scheiße gelabert.
Ja, was mich zu meiner letzten Frage führt tatsächlich. Versuch's vielleicht auch ein bisschen knapper zu beantworten, vielleicht in 2, 3 Sätzen. Was kann der Mensch Sepp Winter gut und was kann er nicht so gut?
Alter.
Yep.
Sepp Winter ist interessiert und begeisterungsfähig und kann, glaube ich, auch ganz gut empathisch sein. Sepp Winter kann nicht so gut bei Gesprächen auf den Punkt kommen. Sepp Winter muss hart dran arbeiten, organisiert zu sein und organisiert zu bleiben. Und Sepp Winter ist manchmal eher mit dem Glas halb leer als halb voll. Keine Ahnung, was willst du jetzt, dass ich hier irgendwie eine Charakterstudie mache? Keine Ahnung.
Reicht mir schon, alles
gut. Weißt du, reicht dir schon? Gut.
Ja. Bis hiermit entlassen, danke.
Geil, ich muss pissen.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.